Heute Morgen ist der erste Advent, die ersten Lichtli brennen. Ich habe zwar vorher überlegt, dass die Kerze ist wahrscheinlich heute nicht das erste Mal angezündet worden. Wieso sagst du ja, weißt du, Kerzli, du hast das erste Mal anzünden. Anyway, alles schmückt sich, alles macht sich bereit, wie Salome erzählt hat. Alle sind ready für das, was kommt. Doch für was eigentlich? Das frage ich mich jedes Jahr. Die Welt schmückt sich, macht sich bereit. Sind alle ready? Doch ich frage mich eigentlich, für was? Gerade für viele beginnt ja in dieser Adventszeit, die stressigste Zeit vom ganzen Jahr. Alle Leute sind gestresst, die meisten Leute sind dann eben nicht locker drauf. Die besinnliche Zeit, wo alle sich vorstellen, wo alle gerne hätten, dass sie besinnlich wäre, ist dann doch eben einmal nicht so locker, sondern eher voll gestresst. Und eben so, dass die Leute sich nicht nur einfach nur locker fühlen. Für viele ist das eine Zeit der Sehnsucht. Gerade in dieser beschaulichen, besinnlichen Zeit der Weihnachtszeit, wenn man so die Adventswochen durchgeht, ist das für Leute ganz, ganz viel eine Zeit, wo sie sich nach ganz vielen Sachen sehnen. Die einen sehnen sich nach ruhigen, entspannten Ferien, chatten vielleicht für das um die ganze Welt, gehen irgendwo durch, gehen irgendwo vielleicht auf die Malediven um 2 Wochen lang ganz ruhig Zeit in den Ferien, können sie geniessen. Und dann nachher mit Schrecken feststellen, wenn sie zurückkommen, ist der Achterberg so viel gestiegen, dass sie am besten gar nicht in die Ferien gegangen wären, weil sie viel mehr zu tun haben, als das sie vorher zu tun hatten. Und der Stress beginnt von Neuem. Die anderen freuen sich einfach nur auf schöne, friedliche, harmonische Weihnachten. Sie sehnen sich danach, dass die Weihnachten schön und harmonisch werden. Doch meistens werden sie enttäuscht. Für die Polizei in der Schweiz ist das eine der arbeitsintensivsten Zeiten überhaupt im Jahr. Und dann gibt es da Geschenkli-Freaks, wissen da die, die sich schon ganz weit vorher überlegen, was sie ihren Liebsten schenken wollen. Die machen Pläne und haben Ideen. Das sind dann auch die, die mir, wenn ich einfach ganz normal etwas einkaufen möchte, so über die Füße reinstogeln, weil sie doch die Kaufhäuser füllen müssen und jeder muss noch sein Geschenkli einkaufen und es wird gestunken und gemacht. Und ganz viel ist los in diesen Kaufhäusern. Sie überlegen sich, was wären die tollsten Ideen und tollsten Geschenke für ihre Liebsten, um dann mit Schrecken festzustellen unter dem Weihnachtsbaum, dass sie sehr ideenlose Geschenke bekommen haben oder vielleicht einfach nur sehr langweilige Geschenke haben dürfen in Empfang nehmen. Frustriert fangen die Rückgabewellen an. Das habe ich nämlich gelesen in der Zeitung, dass nach Weihnachten und vielleicht nach Neujahr die grossen Rückgabewellen der Geschenke anfangen. Ich frage mich einmal, wie das gehen soll, weil ich habe noch selten eine Quittung dazu bekommen zum Geschenkli. Jedenfalls gibt es anscheinend Leute, die Geschenke mit Quittungen verschenken. Und glücklich die, weil die können es ja wirklich dann eintauschen. Du kannst dich ja wieder zu Geld machen oder dir etwas holen, was du dann vielleicht dir gewünscht hast. Oder dann gibt es am Schluss die, die sich einfach nur freuen, dass das Jahr zu Ende ist. Ein Neues beginnt, der Stress von diesem Jahr hinter dir kann schlagen und Neues auf dich wartet, doch meistens ist die Hoffnung so stark unbegründet. Ist doch der Wechsel vom neuen Jahr einfach nur eine kalendarische Frage. Ja, die meisten Sachen lösen sich nicht in die Luft auf, vom Übertritt von altem ins neue Jahr. Meistens ist das dann eben nicht so. Ja, die Weihnachtszeit ist neben den vielen Lichtern, den beschaulichen Bildern, die man wahrnehmen darf, hier in Bremgarten, wunderschön, wie die Stadt geschmückt ist, diesen vielen Geschenken, ist das eine Zeit von Sehnsucht, man könnte sagen, sterbender Hoffnung, bei ganz vielen. Doch was man dann nicht sagen kann bei ganz vielen, wenn man das so ein bisschen anschaut, die Sehnsucht, dass sich viele nicht unterkriegen lassen. Viele hoffen jedes Jahr immer wieder aufs Neue, dass es dann vielleicht doch besser kommt. Die Enttäuschungsgefahr ist riesengroß, aber wen interessiert das? In Anbetracht von der Sehnsucht. Wen interessiert das? Wenn du große Sehnsucht hast, interessiert dich doch das nicht, wie gross die Enttäuschungsgefahr ist auf dieser Erde. Es kann ja sein, dass das nächste Jahr alles besser wird. Tönt traurig, oder? Ich weiss. Doch, eigentlich möchte ich euch heute Morgen gar nicht die Weihnachtsstimmung nehmen. Das ist eigentlich gar nicht mein Ziel. Aber ich möchte mit euch heute Morgen über ein Thema reden, nämlich das Thema Sehnsucht. Auch ich kenne ganz viele von diesen Sehnsüchten, die ich jetzt vorher aufgezählt habe, die kenne auch ich. Und auch ich habe schon die eine Sehnsucht oder die eine oder andere Sehnsucht vielleicht so in eine Seifenblase zerplatzen gesehen.
so vor meinen Augen. Manchmal sogar, sind es nur Momentaufnahmen gewesen, wo mein beschauliches Bild über den Haufen geworfen haben und ich so in der Realität gelandet bin von der Weihnachtszeit, wie sie dann eben auch sein kann. Und ich möchte heute Morgen mit euch über Sehnsucht reden. Dafür möchte ich euch an einen Ort mitnehmen. Vielleicht musst du mir helfen, Victor. Da an einen Ort mitnehmen, in die Wüste. Das ist eine biblische Wüste, eine wunderschöne Wüste. Es ist nämlich die Wüste Judäa. Wie ihr hier seht, Israel. Wir sind hier im Herzen von Israel. Und das da Israel ist, das ist die judäische Wüste. Man sieht, da oben ist es grün. Und das ist sehr, sehr trocken. Das sieht man in dieser judäischen Wüste. Einer der faszinierendsten Orte, finde ich, überhaupt auf der Welt. Das ist der Ort von Masada, dieser Festung auf einem Berg, auf einem Hochplateau oben. Fantastisch gebaut vom Herodes der Grosse, wo die Juden 70 nach Christus den letzten Widerstand geleistet haben gegen die Römer, bevor sie dann ganz eingenommen worden ist. Es ist auch die Wüste von Engedi, dieser faszinierenden Oase mit in dieser Wüste, wo alles blüht und alles aufgeht, fantastische Tierwelt zu finden ist. Und es ist auch der Ort vom Toten Meer. Ja, dort, wo die Leute nicht untergehen, weil der Salzgehalt so hoch ist in dem Meer, vielleicht ist es eher ein See. Und weil der Salzgehalt so hoch ist, kannst du eigentlich auf dem Wasser schwimmen. Und das ist gut für Haut und so. Da gehen ganz viele Leute mit Hautkrankheiten her. Faszinierend, der Ort, die Wüste Judäa. Doch das ist lange nicht alles, kann man sagen. Die judäische Wüste zeichnet sich nicht nur aus durch ihre faszinierende Seite, sondern wer schon mal in einer Wüste war, weiß, dass eine Wüste nicht einfach nur eine romantische Seite hat, eine sehr beschauliche, sehr nachdenkliche Seite, sondern eine Wüste ist auch rau, trügerisch, trocken. Wer unvorbereitet in eine Wüste geht, wer unvorbereitet dort hergeht, Ferien macht oder einfach in eine Wüste reinläuft und sich nicht überlegt, was das bedeuten kann, der geht da schnell ein unkalkulierbares Risiko ein, wenn wir es mit einer Wüste zu tun haben, weil es eben auch sehr schnell, sehr gefährlich werden kann. Und das ist auch bei der Wüste Judäa so. An den wenigsten Orten sieht es so aus. Man sieht, da hat es noch ein bisschen grün, in so einem Wadi in. An den wenigsten Orten sieht es so aus. An den meisten Orten sieht es eben eher so aus. Man sieht es. Wenn man da über die Wüste hineinschaut, an den meisten Orten sieht es sehr, sehr karg, trocken, staubig und eben nicht einfach nur romantisch aus. Warum erzähle ich euch das? Warum erzähle ich euch von der Wüste Judäa? Ich möchte, dass ihr euch mal in die Wüste hineinversetzt. Vielleicht kannst du mir nochmal... Ja, das sind zwar nicht meine Latschen, aber sie sehen so aus, als wäre es fast zur Zeit von Jesus. Versucht euch doch mal rein zu versetzen. Vielleicht auf den Berg sitzen. Euch da herren, es ist wüst. Es ist trocken. Es ist rau. Es windet vielleicht. Es ist staubig. Frisches Wasser ist nie zu sehen. Vielleicht macht ihr auch die Augen zu. Vielleicht hilft euch das mal dort rein zu versetzen. Wie es wäre, wenn ihr dort wäret. Mitten in dieser Wüste, trocken, staubig, kein Wasser ist da. Wir befinden uns da etwa 30 Kilometer südlich von Bethlehem. An genau dem Ort schreibt David in dieser Wüste den Psalm 63. Und ich möchte euch von diesem Psalm mal die ersten 9 Verse vorlesen. Wir haben dann auch abgedruckt auf dem Blättchen die ersten 9 Verse. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir, mein Leib verlangt nach dir aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Denn deine Güte ist besser als Leben, meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben, mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. denn du bist mein Helfer. Und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir. Deine rechte Hand hält mich. David war nicht einfach in dieser Wüste, wo er den Psalm geschrieben hat, weil er es so toll und schön gefunden hat. Weil er gefunden hat, ich gehe doch mal in die Wüste, weil es so cool ist, ich will mal dort Ferien machen. Sondern weil er aus seinem Palast vertrieben worden ist, aus seinem Zuhause vertrieben worden ist. Er ist aus seinem lieben Jerusalem vertrieben worden. Er, der Jerusalem erobert hat, wird von seinem Sohn, von seiner Burg vertrieben. Wir lesen das, wo Absalom den Aufstand gegen den König, gegen König David anzettelt. In 2. Samuel 15, 13 bis 16 und 23b, ich lese das schnell vor. Da kam einer, der sagte es David an und sprach, jedermanns Herz in Israel hat sich Absalom zugewandt. David aber sprach zu seinen Großen, die bei ihm in Jerusalem waren, auf, lasst uns fliehen. Denn hier wird es kein Entrinnen geben vor Absalom. Eilt, dass wir gehen, damit er uns nicht einholt und uns ergreife und Unheil über uns bringe und die Stadt schlägt mit Schärfe seines Schwertes. Da sprachen die Großen des Königs zu ihm, ganz wie der Herr, der König will. Siehe, wir sind deine Knechte. Und der König zog hinaus und sein ganzes Haus ihm nach. Und der König ging über den Bach Kidron, das ist so ein Tal außerhalb von Jerusalem, und das ganze Kriegsvolk zog weiter auf dem Weg, der zur Wüste geht. David reagiert relativ schnell, sein Sohn plant einen Aufstand, will selber Königsherrschaft, ist nicht zufrieden mit seinem Vater. Man muss sich das mal vorstellen, der eigene Sohn will den Vater ermorden. Ich habe ja ganz viele Gründe gehabt, der Vater ist sicher nicht immer nur der beste Vater war der David, da kann man auch relativ viel darüber sagen. Jedenfalls plant der eigene Sohn den Aufstand gegen den Vater und tut das ganze Land dafür mobilisieren, dass der Vater in Jerusalem fast allein ist und muss fliehen vor seinem eigenen Sohn in die Wüste raus. Er zieht mit seinen Leuten weg, um eben nicht nur sein eigenes Leben zu retten, sondern das Leben von seinen Freunden, von denen, die zu ihm halten, die großen Davids, seine Helden, seine engsten Freunde und auch die Stadt können zu retten, nicht dass es zum Kampf kommt und zieht sich in die Wüste zurück. Nicht gerade ins Ferienparadies, so ins tropische Ferienparadies, eben nicht auf Bali geflogen, sondern eben in die Wüste gegangen. Und er steht festgesessen. Und genau in dieser Wüste schreibt er Psalm 63. Ich möchte Vers 2 und 3 nochmal lesen. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Der David hat gewusst, was das bedeutet, in die Wüste zu gehen, in die Wüste zu fliehen. Es ist nicht das erste Mal, wo er fliehen muss, schon vor Saul, der muss in die Wüste fliehen. Er hat gewusst, was es heisst, in der Wüste zu leben. Er hat die Wüste gekannt und es war nicht das erste Mal, wo er auf der Flucht war. Doch das Mal war es eben anders gewesen. Das Mal ist er nicht als Vertriebener, als Hirt oder vielleicht als Mann, der am Königshof vom Saul dient hat, hat müssen fliehen, sondern das Mal muss er als König von seinem eigenen Königreich, von seinem eigenen Sohn fliehen in die Wüste. Und er muss aus Jerusalem fliehen. Er muss aus der Gegenwart Gottes, aus der Stadt Gottes fliehen, dort wo Gott daheim ist. Doch jetzt vertrieben aus seiner Stadt, spürt er die Nähe Gottes nicht mehr. Ja, er spürt Gott nicht mehr. Und da reagiert David eben nicht so. Warum nur ich? Warum muss immer ich fliehen? Warum geht es nur immer mir schlecht? Warum muss ich weg von dir? Warum muss ich immer vertrieben werden? Ich, der dir ja sehr treu ist und immer deine Gesetze haltet und immer auf deiner Seite steht und in Israel immer der ist, der durch aufrichtigen Herzens zu dir betet. Und wenn ich einen Fehler gemacht habe, sehe ich es doch ein. Bin immer der, ich der, der muss fliehen. Immer der, der muss gehen. Wieso stehst du jetzt mal nicht zu meiner Seite? Ich finde es unfair, ungerecht. Also reagiert. Vielleicht hat er auch mal so reagiert. Das steht aber nicht da. Aber jedenfalls nach einer Reflexionsphase schreibt er eben nicht das auf. Das finde ich so fantastisch. Er war wahrscheinlich auch ein Mensch und hat sich die Frage wahrscheinlich auch gestellt, warum nicht mehr er der Leidtragende ist. Aber was er nachher aufschreibt, das finde ich unglaublich bedenkenswert. Nein, es ist keine Spur von Selbstmitleid zu finden. Er vermisst Nähe Gottes. Das finde ich so fantastisch. In dieser Zeit, in der er fliehen muss, aus Jerusalem raus, vermisst er nicht sein Bett, sein Bad, seine verschiedensten Frauen oder die Frauen und Männer, die vielleicht mit dem Palmzweig wedeln, dass du ein bisschen kühler hast, in diesen wunderschönen Bettern und alle schauen für dich, alle bedienen dich. Das ist fantastisch. Nein, vermisst nicht das. Vielleicht hat er das auch vermisst. Aber zuallererst vermisst er eben nicht das, sondern vermisst Nähe Gottes. Finde ich absolut eindrücklich. Davor muss man sich natürlich auch noch vergegenwärtigen, dass er hat nicht mal vom Tempel geredet hat. Für die Juden ist der Tempel ja ganz, ganz wichtig. Aber er redet ja nicht vom Tempel, der ist erst unter Salomo gebaut worden. Er redet von der Stiftshütte. Von dem, wie wir da auf dem Bild sehen. Wenn wir die Stadt Davids anschauen, ist das so eine Vorstellung, wie die Stadt jemand aussehen konnte. Davids, das ist das Kidron-Tal, wo man drüber geflohen ist, nachher da in die Wüste. Und das da hat er vermisst. Das steht da oben drauf. Eigentlich eine Hütte oder ein Zelt mit einem Zaun rundherum. Ein bisschen salopp gesagt. Er hat Sehnsucht nach Gott. Das finde ich fantastisch an diesen Versen. Wenn mal 4 bis 7 nochmal lesen mit mir. Denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Ich glaube, das ist Sehnsucht. Ich glaube, das ist Sehnsucht. Kennst du die Sehnsucht? So eine Sehnsucht. Mich persönlich bringt das unglaublich zum Nachdenken, wenn ich das so lese. Und mir das vergegenwärtige. Als 19-jähriger Mann oder Bub, wie man es auch immer sagen will, bin ich auf einer Jugendreise mit unserer Gemeinde. Wir hatten eine relativ grosse Jugendarbeit. Das 30., das 40. oder vielleicht sogar noch mehr, ich weiß nicht mehr wie viel, sind wir da auf Israel gegangen und haben eine 2-wöchige Rundreise gemacht in Israel und sind ganz vieles Wichtige anschauen. Wir sind da mit dem Bus rumgefahren und ganz viele Sachen angeschaut. Es war fantastische Zeit, ganz viele Dinge habe ich gesehen und habe auch unglaublich viel Spass gehabt, weil wir da miteinander einfach Spass gehabt haben auf dieser Reise. Die letzten 5 Tage von dieser Reise haben wir dann nicht irgendwo in Israel verbracht, sondern wir sind über die Grenze zu Ägypten. Wir sind auf die Halbinsel Sinai, wo Israel wieder zurückgeht nach dem 6-Tage-Krieg. Und dann haben wir die Grenze müssen überschreiten und sind dort die letzten 5 Tage und Nächte haben wir in dieser Wüste verbracht. Ja, wir sind also umhergezogen, haben ganz vieles angeschaut. Vielleicht müssen wir sogar den Berg Sinai anschauen und haben uns so ein bisschen überlegt, was es heisst, da in dieser Wüste zu wandern, wie das Volk Israel. Eigentlich fantastisch, wenn man sich das überlegt, was es heisst, nur schon 5 Tage auf dieser Halbinsel zu verbringen und nicht 40 Jahre. Und ich habe mich 5 Tage und hätte ich in der Nacht nicht gepfuset, hätte ich mich auch noch 5 Nächte brutal aufgeregt. Ich habe gemotzt und ausgerufen, weil ich und mein bester Freund, wir haben eigentlich gar nicht in die Wüste wollen. Wir haben gar nicht gewusst, dass das eigentlich so zu dieser Reise gehört. Vielleicht ist es auch uns gelegen, dass wir uns nicht richtig informiert haben. Jedenfalls, wir müssen in die Wüste und wir haben uns 1000 schöne Sachen können überlegen, wie wir sonst seine Zeit können verbringen in den Ferien. Also in der Wüste rumzulaufen von Beduinenstamm zu Beduinenstamm und irgendwie da in der Wüste rumzuzotteln. Am liebsten wären wir doch einfach nur 5 Tage irgendwo zu Elat am Strand. Das ist ganz im Süden von Israel. Wunderschöne Strände. Den ganzen Tag dort. Geht Pirinias zu uns nehmen. Fantastisch. Am Abend vielleicht ein bisschen shoppen. Hat unglaublich tolle Shoppingcenter dort. Und sich einfach gut gehen lassen. Wir hätten gewusst, wie man sich amüsiert. Da hättest du nicht mehr fragen müssen. Nur ich war in der Wüste. Und nicht zu Elat. Und das nach dem ersten Tag habe ich schon gemerkt, dass mir da nicht passt. Doch das ist nicht alles. Das war noch lange nicht alles von dieser Geschichte. Wie es so ist in der Wüste, gibt es dort auch keinen Kühlschrank. Das hat dazu Folge, dass es kein Eis, kein Eistee, keine Zitrone, nichts, was kühl ist. Es hat dort nichts gehabt, was mir geholfen hat. So, übrigens gibt es auch keine Dusche. Also weißt, wenn du Wasser überkommst, kommst du aus diesen Wasserlöchern über, wo die Beduinen das Wasser so aus dem Boden raus pumpen, so mit so Handpumpen. Und wie es halt so ist, tust du dann am Morgen früh, weil über die Nacht sind da die Viecher so ins Wasser rein, und dann tust du oben abschöpfen da die Viecher all. Weh, das ist total eklig. Und du kannst das natürlich auch nicht duschen, weißt, weil du kannst nicht Wasser verschwenden. Ja, die brauchen zum Teil das Wasser für ihre Viecher und so. Da kannst du nicht einfach eine Dusche bauen oder so, sondern du hast einfach, ja, einfach halt, bist rumgewandert, ja, und hast nicht können duschen. Und was es eben gegeben hat, und das hasse ich heute, wirklich, das kann ich nicht ausstehen, ist lauwarmes Wasser. Weiss nicht, gibt es Leute, die irgendeine Vorliebe haben für lauwarmes Wasser? Ich könnte es nicht verstehen. Ja, zum Trinken. Ich habe dann immer meine 1,5 Liter Flasche füllen. Weißt, und es war schon morgen lauwarm, gewesen, das Wasser. Weißt, es war nicht kühl, gewesen, ist ja klar. Es war schon am Anfang lauwarm gewesen, und am Abend war es mega warm. Gewesen. Und ich finde, es gibt nichts ekliger als lauwarmes Wasser in der Wüste. Und genau an dieser Stelle habe ich gemerkt, was es kann heissen kann, Sehnsucht zu haben. Doch nicht nach einer Person oder einem Ort oder so. Mal vielleicht an einem Ort schon. Aber weil ich einfach nicht in der Wüste sein wollte. Aber ich habe nicht eine Person vermisst, sondern ich habe vor allem meinen Lieblings-Eistee vermisst. Das ist ein Migros. Ah, das darf man vielleicht nicht sagen, das ist noch Werbung. Aber das wisst ihr ja. Ich finde, es ist der beste Eistee auf dieser Welt. Und ich habe ihn so sehr vermisst, dass ich gefunden habe, es wäre doch wunderschön, wenn du in dieser Wüste eine Zitrone könntest führen, ein Schneidbrettli, irgendeinen Schnitzer, das Messer. Und du gehst mal her. Vielleicht ist sie sogar gekühlt. Wäre fantastisch gewesen. Und du schneidest. Da gibt es ja verschiedene Techniken, wie man Zitronen kann schneiden kann. Ich habe nicht gewusst, welche Zitronentechnik, Schneidtechnik ich jetzt genau vermisse. Aber ich habe einfach gefunden, es wäre doch fantastisch, wenn ich nur schon so Zitronenschnitz in meinem Eistee hätte. Fantastisch. Und den Eistee könnte ich nehmen, kühlt natürlich, weißt du, nicht lauwarm, hey, nicht eine lauwarme Pfütze. Einleeren könnte ich. Und wissen, es hat genug. Ich komme nicht einfach nur ein Glas über. Und das könnte ich machen. Ich glaube, ich hätte mein letztes Hemd gegeben für das Gefühl, das ich jetzt gerade vorgespielt habe. Ich hätte wahrscheinlich sogar meinen besten Freund, den ich mich täglich aufgeregt habe, mit ihm zusammen verkauft. Gut, der vielleicht nicht, weil das wäre noch dumm gewesen, weil dann hätte ich ja 4-5 Tage selber allein rummotzen. Und immer der alleinige Schuldige war, der da der Miesmacher ist. Und allein lästern, das wäre auch nicht nur noch halb so gut gewesen. Von dem hätte ich wahrscheinlich ihn nicht verkauft, vielleicht alle anderen hätte ich verkauft. Und ich habe rumgemotzt. Ich habe rumgerufen. Ich habe ausgerufen. Ich habe rumgemotzt. Wirklich voll bekloppt. Ich habe meinen Jugendleiter so hässig gemacht, dass er gesagt hat, er nehme ich nie mehr mit. Fantastisch. Aber absolut dumm. Sehnsucht halt. Ja, das ist Sehnsucht. Sehnsucht lässt einem manchmal auch irrational werden. Menschlich gesehen ist, glaube ich, meine Situation vielleicht nach frischen Zitronen, Eistee, ist vielleicht menschlich gesehen meine Situation ganz unterschiedlich gewesen von David. David, vertrieben aus seinem Zuhause, vertrieben von der Nähe Gottes, auf der Flucht, müssen fliehen vor seinem eigenen Sohn und ich in den Ferien. Ja, das ist okay, das ist grundsätzlich vielleicht nicht ganz die gleiche Situation, aber ich denke, das Gefühl, das ich hatte, hat mich verbunden mit David. Ich habe mich dort dann in der Wüste auf David berufen, aber so schlau bin ich ja gar nicht gewesen. Aber jedenfalls habe ich das Gefühl gehabt, das Gefühl, das verbindet einem ja. Und ich frage mich, kennt ihr das Gefühl? Ich glaube, jeder von euch kennt das Gefühl, etwas zu vermissen, Sehnsucht nach etwas zu haben. Wahrscheinlich könnte jeder jetzt irgendeine Geschichte erzählen, wie da meine Eistee-Story. Jeder von euch hat irgendeine lustige Story zu erzählen. Aber kenne ich das Gefühl, kennt ihr das Gefühl, wenn es um Gott geht? Das ist eine Frage, die ich mir effektiv immer und immer wieder stelle. Kenne ich das Gefühl von dem, was David da schreibt? Klar, ich kann auch Tag und Nacht, könnte man sagen, wenn ich nicht gepfuset habe, an Eistee denke. Das ist wirklich so. Ich habe es effektiv vermisst. Aber ist das das von dem, was David schreibt, frage ich mich. Vers 7 schreibt er: Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Was bringt ein Mensch da dazu, das zu schreiben? Das ist eine Frage, die ich habe. Das beeindruckt mich. Zudem muss man ja feststellen, dass David den Psalm, wie ich vorher erzählt habe, in der Wüste geschrieben hat. Also nicht, wenn er so angelehnt in seinem Bett, mit einem Küssi, was so schön liegen kannst. Alle Leute umsorgen dich, es dir gut geht, schreibt er so einen Vers. Sondern schreibt es dann, wo es ihm eben nicht gut geht. Dann, wo er irgendwo vielleicht mit seinen zwei Latschen ausgestreckt über die Wüste hineinschaut. Und Gott vermisst. Es bringt in mir Fragen auf. Fragen auch über mich, über uns, über unsere Gesellschaft. Ich frage mich zum Beispiel, haben wir es zu gut in der Schweiz? Jetzt frage ich mich echt. Haben wir es manchmal zu gut? Um solche Sehnsucht zu spüren. Habe ich ein Leben voll Sicherheiten und Absicherungen und Versicherungen und jeder, der mich irgendwie auch noch versichern will, um zu schauen, dass mit Daniel 10.3 ja nicht passiert? Hindert mich vielleicht die ganzen Absicherheiten, so etwas zu spüren? Brauche ich mehr Wüste, frage ich mich, in meinem Leben. Der Materialismus erzeugt eine Scheinsicherheit in unserer Gesellschaft. Und das haben ja nicht nur die Frommen gemerkt, das merken auch die Nicht-Frommen. Und auch die Nicht-Frommen merken, dass das Leben irgendwann zu Ende ist. Das merken nicht nur die Frommen. Ich frage mich, brauchen wir mehr Unsicherheiten, um das Gefühl zu empfinden von David? David schreibt in dem Psalm, vertrieben aus seinem Haus, aus seiner Stadt, dem Tod nach. Wenn Missionare von Afrika auf Europa gesendet werden, weil vor 100 Jahren sind ja Missionare noch von Europa auf Afrika geschickt worden, heute ist es umgekehrt, heute werden sie aus Afrika auf Europa gesendet oder von Asien auf Europa. Und dann betet die sendende Gemeinde ein ganz wichtiges Gebet für ihre Missionare, dass sie vom Materialismus, von all dem Schönen, was der Westen zu bieten hat, von dem, was wir ja wünschen, dass die ganze Welt hat, ausgleichende Gerechtigkeit, dass die ganze Welt so ist wie wir, beten sie, dass ihre Missionare nicht übermannt werden vom Geld und der Sicherheit, die mit dem einherkommt. Finde ich spannend, wenn mir das Missionare erzählen. Wieder eine Tatsache, die mir so ein bisschen zu denken gibt, bezüglich uns und mir persönlich. Klar kann ich auch sagen, ich verspüre Sehnsucht weit über die Eistee-Story aus. Ich habe doch schon auch noch andere Stories zu erzählen, wo ich Sehnsucht verspüre. Wenn ich lange zum Beispiel meine Kinder und meine Frau nicht mehr sehe, dann vermisse ich sie. Dann habe ich Sehnsucht nach ihnen und ich freue mich, wenn sie kommen. Es gibt Ortschaften oder es gibt Begebenheiten, die ich vermisse, weil ich es dort so schön hatte. Das kennen Sie sicher auch. So Bilder, die einem in den Sinn kommen. Ich habe manchmal auch Sehnsucht nach Bildern. Wenn ich Alben durchschaue oder so, dann geht es mir manchmal so, dass ich Sehnsucht verspüre. Oder ich verspüre Sehnsucht, wenn ich meine Freunde vermisse, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Und ich verspüre Sehnsucht auch weit über die Story hinaus. Doch ist das von dem, was David schreibt? Ich glaube, es gibt wirklich Momente in meinem Leben, wo ich das spüre, was David schreibt. Definitiv. Es gibt Momente, wo ich das lesen kann, den Psalm 53, und denke effektiv, das ist die Sehnsucht, die ich mit David teile. Da geht es nicht um Eistee, um irgendetwas Materialistisches, sondern da geht es effektiv um Sehnsucht. Da spüre ich Gott und vermisse ihn. Aber ich wünschte mir, dass die Momente viel mehr wären in meinem Leben, als dass ich sie habe, wenn ich mich selber so ein bisschen reflektiere. Ich wünschte mir, dass ich manchmal viel mehr Gott vermisse und dass er mein Herz verändert, dass ich täglich das Gefühl spüren, Sehnsucht nach ihm haben. Ich wünschte mir manchmal auch, dass meine Gebete, die manchmal so phrasenhaft sind, und vielleicht weiss ich auch, wie man gut und fromm betet, aber ich wünschte mir manchmal, dass meine Gebete auch erfüllt sind von einer Sehnsucht nach Gott. Ja, das ist nicht einfach so phrasenhaft. Ich kann nicht einfach etwas erzählen, dass ich einfach nur betet habe, sondern dass ich effektiv mich Sehnsucht verzehrt nach Gott. Das wünschte ich mir jeden Tag, dass ich Sehnsucht habe nach meinem Schöpfer und dass meine Gebete und meine Art, wie ich lebe, das auch zeigen. Viele Fragen zum Nachdenken, merke ich, habe ich vielleicht heute Morgen mitgebracht. Ich glaube, über die eine oder andere Frage darf man nachdenken. Vielleicht sogar muss man nachdenken, glaube ich. Vieles zum Nachdenken. Und das sind ganz viele Fragen und nicht auf alle von diesen Fragen habe ich eine Antwort. Einverstanden? Ganz lang nicht. Zudem ist es ja schwierig, Sehnsucht zu produzieren. Ja? Du kannst ja selten jemandem sagen, jetzt hat mal Sehnsucht nach mir. Wenn er eine Sehnsucht nach dir hat, dann kann er das auch nicht produzieren. Man kann es vielleicht sagen, aber das ist ja nicht das Gleiche. Sehnsucht ist etwas, was im Herz steckt. Denn wenn Leidenschaften zum Beispiel vorkommen, denn wenn Menschen anfangen, glänzige Augen bekommen und anfangen, laut reden und anfangen, erzählen, von was sie begeistert sind, dann werden so die Leidenschaften und dann werden die Sehnsucht führen und dann spürt man, wonach Menschen Sehnsucht haben. Dann gibt uns das wie einen Spiegel vor Augen. Und wenn ich von Gott rede, möchte ich eigentlich leuchtende Augen bekommen. Das wünschte ich mir. Und das wünschte ich uns natürlich allen auch. Ich glaube, gerade die Adventszeit, wenn die Lichter anfangen zu brennen, wenn wir die Kerzen anzünden, wenn wir uns bereit machen, wenn wir ready sind für das, was kommt, uns mal zu überlegen, für was sind wir denn eigentlich oder für was machen wir uns bereit? Das finde ich eine fantastische und wichtige Überlegung. Weil ich glaube, eine Begegnung mit Gott kann alles ändern. Doch ich meinte, mindestens einen Schlüssel entdeckt zu haben, wie vielleicht Sehnsucht entstehen kann nach Gott. Mindestens einen Schlüssel habe ich in diesen Versen entdeckt. Ich möchte mal Verse 4 bis 6 mit mir lesen. Denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Also Pfingstler hat es damals schon gegeben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Irgendwie ist es so, dass die Sehnsucht von David ihn ins Lob Gottes führt. Ja, das ist etwas, was immer wieder in der Bibel beobachtbar ist. Sehnsucht führt zum Lob Gottes. Dort, wo unsere Sehnsucht soll deponiert werden. Dort, wo all unsere Fragen und all unsere Herausforderungen, all das soll deponiert werden, was uns beschäftigt, all das, was uns ausmacht. Und soll in den Ausdruck kommen vom Lob. William MacDonald schreibt über die Verse: Die Gnade des Herrn ist besser als alles, was das Leben bieten kann. Die Lippen der Menschen sind am besten beschäftigt, wenn sie ihn preisen. Unser ganzes Leben ist noch nicht zu lang, um mit Lobliedern zu verbringen. Unsere Hände tun das Beste, was sie können, wenn sie in Preis und Bitte zu ihm erhoben sind. Ich glaube, da drin steckt so ein Geheimnis von Sehnsucht nach Gott her. Stellen wir doch zusammen auf und singen das Lied Lobe den Herrn, meine Seele. Lobe den Herrn, meine Seele. Und was er in mir Gutes getan hat. Amen.